Heute ist Julian zu Gast. Julian Vogel, besser bekannt als Bowser oder Bowie. Der relevantesten Musiker Deutschlands, der neuen Generation mit Sicherheit. Das, was du Liebe nennst, ist ein Song, den wir alle mehrfach gehört haben. Ich sehr abfeiere, ich feiere ihn und seine Musik auch ab und habe mich in letzter Zeit auch immer wieder und intensiver mit, jetzt wird's ein bisschen schwierig, Kreativität und Inspiration und wie arbeitet man eigentlich kreativ und wo kommt es her, und habe darüber nachgedacht, während ich mit dem Fahrrad über den Big Sur gefahren bin auf dem Highway Number One, und jetzt habe ich wirklich alle Bilder bemüht, ne, die da so sind. Soll ich es noch schlimmer machen? Der Highway Number One ist gesperrt im Moment, weil da eine Landslide war, und zwar bei dem Ort St. Paul. Also beim Heiligen Paul ist der Berg runtergekommen und deswegen kann man nicht komplett durchfahren. Das führt dazu, dass man vor allem von oben 110, 120 Kilometer runterfahren kann, um dann wieder hochzufahren. Und nach so 60, 70 Kilometern kommt der Wasserfall, wo alle Touristen hinwollen. Und danach kommt nicht mehr so richtig was, bevor man dann wieder umdrehen muss. Und ich bin das an einem Samstagabend gefahren im Sonnenuntergangslicht. Und es waren keine Autos mehr da, weil niemand runtergefahren ist und niemand gesagt hat, ich drehe da um, das lohnt sich nicht mehr, sondern die Leute alle umgedreht sind und wieder hochgefahren sind auf dieser One-Way-Street sozusagen. Und während ich da also Fahrrad gefahren bin und Rick Rubin zugehört habe und meine eigenen Gedanken mir gemacht habe, was Kreativität bedeutet und wie viel ich von Musikern gelernt habe in meiner Karriere und wie wichtig die auch waren, um auf sein Bauchgefühl zu hören und was das alles so ist, und ich denke dann wirklich immer über meinen Weg zum Ruhm nach, habe ich nach rechts geschaut und im Sonnenuntergang sind Buckelwale gesprungen. Und ich schwöre, beim Tod meines Vaters, höher kann ich nicht schwören, dass es wirklich so passiert ist. Und ein bisschen schäme ich mich auch, das so zu erzählen, weil mir schon klar ist, dass es ein bisschen viel ist. Aber es war halt so. Sonnenuntergang, Highway Number One, alleine, kein Auto auf dem Fahrrad, großartiger Tag, springende Wale. Das alles und noch viel mehr gibt's natürlich auch heute in der Folge mit Bowie. Wir haben sehr viel über den Prozess geredet, wie man Songs schreibt. Gibt 3, 4 wirklich voll geile Momente, wo man realisiert, wie er quasi an so einen Song rangeht, wie so Musik entsteht, dieses abstrakte, wundervolle, absurde, zauberhafte Ding von Musik. Und was er mit meiner DJ-Karriere von Paar Remix zu tun hat, kommt dann am Ende. Viel Spaß mit der heutigen Weg zum Ruhm, der unbestritten ist, mit Bowser. Bowie, der ist schon mal ein sehr, sehr guter Name, weil wir nehmen dieses Telefonat ja immer auf, indem man sich einloggt, und es gab, früher war dieser Podcast mal mit Joko zusammen, und da hatten wir einen kleinen Wettbewerb, was der coolste Name, mit dem man sich so einloggt in dieses Programm quasi ist. Ich muss aber sagen, Bowie ist schon sehr gut. Also es ist Kudos, um damit mal loszulegen. Also Bowie als Ding rein, stellt sich so auch vor manchmal?
Ja, schon. Also ich denke, meine Freunde wissen alle, dass ich Julian heiße, aber so, wenn ich unterwegs bin als Bowser, sage ich mal, dann stelle ich mich auch gerne als Bowie vor.
Das ist wunderbar. Haben wir beide uns je mal gesehen?
Das habe ich vorhin auch schon überlegt. Es könnte sein, dass wir uns mal gesehen haben auf einem Festival zusammen mit Martin. Aber wenn, dann auch nur so kurz im Vorbeigehen.
Ja, ich glaube aber, dass ich mal im Soho-Haus in Berlin auf der Couch saß und auf jemanden gewartet habe. Und dann kam so eine Entourage rein. Dann kamen so 4, 5 sehr gut gekleidete Menschen rein mit amerikanischen, das war so vor 3, 4, 5 Jahren oder sowas. Und irgendjemand, der neben mir saß, hat gesagt, oh, das ist Bowser da, da drüben Bowser. Also ich glaube, ich habe dich schon mal passiv gesehen dann sozusagen. Bist du schon mal ins Soho-Haus reingelaufen mit einer Entourage?
Ich war vielleicht in meinem Leben 2-mal im Soho-Haus, aber kann sein, dass ich das war.
Wo bist du jetzt gerade in dieser Sekunde?
Jetzt gerade in dieser Sekunde bin ich in meinem Studio in Bietigheim. Das habe ich gerade frisch renoviert und Genieß den Vibe. Oh,
sehr schön. In Bietigheim, Bissigheim. Bissingen, so ist es. Aber in Bietigheim, in dem Teil. Ich komme ursprünglich aus Heidelberg, deswegen bin ich sehr oft dran vorbeigefahren, wenn man über Heilbronn nach Stuttgart geht. Und bisher konnte mir auch noch niemand erklären, warum das so eine Musikerhochburg geworden ist. Kannst du das?
Ich glaube, da spielen viele verschiedene Faktoren zusammen. Wir haben sehr gutes Wetter hier, sehr gutes Essen und einfach eine schöne Stadt voller cooler Leute. Das ist einfach so wie hier in meinem Studio der Vibe, der dazu beiträgt, dass alle gut drauf sind und kreativ werden.
Bist du denn, also wohnst du auch noch in Bietigheim?
Ja, ja, ich wohne hier und bleib auch hier.
Warum?
Naja, wie ich gerade gesagt habe, weil es hier extrem schön ist. Dazu kommt natürlich, dass ich hier aufgewachsen bin, sehr verwurzelt hier bin mit Freunden und Familie und will hier gar nicht mehr weg.
Das heißt, interessiert dich wirklich nicht Großstadt, vielleicht was Internationales, gerade Musiker sind ja, also ich habe mir schon überlegt, über was sprechen wir hier eigentlich heute und was passiert dann da. Und ich habe die letzten 5-6 Tage viel Zeit auf dem Fahrrad und beim Laufen verbracht und habe 1-2 Podcasts auch gerade mit Rick Rubin gehört und ein Buch gelesen von dem und habe sehr viel über Kreativität nachgedacht und wie kreiert man eigentlich und habe dabei schon richtig krass in meiner eigenen Wahrnehmung mitbekommen, wie sehr mich Musiker geprägt haben. Also das war, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen in meinem Weg zum Ruhm, waren Musiker. Und das hat wahrscheinlich mit Jan Delay angefangen und ging dann mit Martin natürlich weiter, war aber auch mit Prinz Pi oder Tim Bensko oder eben anderen Leuten, die Toten Hosen natürlich, sau viel mit denen gemacht und am Ende ist Lewis Hamilton auch ein Musiker von der Soul her, deswegen haben wir uns so gut verstanden. Und ich glaube, dass halt, zumindest für mich, ich weiß, ich bin auf keinen Fall ein Musiker, aber ich habe da immer sehr genau drauf geguckt, wie geil das ist oder wie. Es ist ja eine ganz besondere, verrückte Voraussetzung, dass man irgendwie diese zauberhafte, man kreiert Musik und dann kommt die irgendwann später raus. Auch der Zeitstempel ist ja total absurd teilweise, dass man irgendwie Songs, die man vor 5 Jahren geschrieben hat, jetzt auf einmal rausbringt, wenn man sie nochmal rausgeholt hat und also was hingemacht hat. Und gleichzeitig kreiert man die aber ja auch oft wirklich höchst persönlich. Und das Produkt ist, also ich habe fast nie was kennengelernt, wo das, was man macht, auch so lang bleibt. Voll. Und das dann hat. Und ich glaube, einer der gemeinsamen Nenner ist auf jeden Fall das Umfeld und woher man kommt und deswegen und woher man irgendwie die Inspiration hat. Deswegen hätte ich jetzt gerade bei dir durchaus gedacht, dass du vielleicht auch irgendwas in dir hast, dass du mal nach New York gehen willst oder nach L.A. oder nach Tokio oder keine Ahnung wohin und da irgendwie nochmal inspiriert, also dass du eine Sehnsucht nach Reisen hast und anderen Orten. Und deswegen frage ich so, warum Bietigheim?
Habe ich tatsächlich, sehr extrem sogar. Ich habe immer große Reiselust und immer sehr viel Interesse daran, neue Orte und neue Menschen, Kulturen kennenzulernen und bin auch natürlich auch viel unterwegs. Ne? Zum einen in Verbindung mit meinem Job komme ich sowieso sehr viel rum und auch privat bin ich sehr, sehr gerne unterwegs. Es ist natürlich auch immer geil, gerade in unserer Branche, sage ich mal, diese ganzen Leute zu treffen, sich auszutauschen, Inspiration zu sammeln. Aber am Ende des Tages ist Bietigheim so mein Ruhepol, mein Heimathafen, wo ich immer wieder gern hin zurückkehre. Und da kommt auch kein Ort der Welt ran. An diese Wurzeln. Ich finde, man wächst irgendwo auf und man wächst nur einmal irgendwo auf. Also bei den meisten ist es zumindest so. Es gibt einen Ort, in dem man sehr krass verwurzelt ist und das ist bei mir hier diese Stadt und da geht auch nichts drüber.
Du bist in Saarbrücken geboren, ne?
Genau,
ja. 1989, habe ich recherchiert. Allerdings gibt es echt ganz schön viel im Internet, kursieren verschiedene Monate. Wann ist dein Geburtstag? Januar, Februar, April oder Juni? Es gibt viele Informationen da draußen in diesem Internet. Warum auch immer. Ja, ich verstehe es nicht. Also,
ich verstehe es auch nicht.
Keine Ahnung. Weil kannst du mir einmal beantworten, damit ich weiß.
Es ist eigentlich kein Geheimnis, deswegen verstehe ich gar nicht, warum es da so viele Mythen gibt. Aber es ist der 9. Juni.
Okay, ja. Der 9. Juni, 89 in Saarbrücken. Und hast da die ersten 7 Jahre deines Lebens verbracht. Heißt oder? Oder bist mit 7 erst nach Bietigheim Bissingen? Wo? Also bist
6,
du in Saarbrücken
6,
gewesen,
genau.
Die erste Zeit?
Ja, ich war in Saarbrücken eine kurze Zeit, auch noch in Nürnberg. Wir sind damals sehr viel umgezogen. aber bin dann mit 6 Jahren in Bietigheim gelandet.
Was haben deine Eltern gemacht, dass ihr so viel umgezogen seid?
Meine Mutter ist Grundschullehrerin und mein Vater war Betriebsmediziner und musste deswegen sehr viel den Job wechseln, weil es damals irgendwie schwierig war scheinbar, einen Job zu finden.
Und hast du Geschwister?
Ich habe einen kleinen Bruder, ja. Der wohnt aber nicht mehr in Bietigheim tatsächlich. Den hat es in die Eifel verschlagen und der macht da sein Ding.
Okay, und dann bist du mit 6 nach Bietigheim und seitdem dort nicht mehr weggegangen. Ich habe ein bisschen auch gehört, dass du quasi in der Schule durchaus, also ich habe mich da erinnert gefühlt an mich selber auch.
Ja.
Ich glaube, wir waren nicht die Einfachsten. Es gab aber auch Lehrer, die dich irgendwie musikalisch fördern wollten. Also ich stelle mir das dann so vor, dass ein Pädagoge halt da ist und sagt, guck mal, der Julian, der hat ein Talent da und der müsste doch mal irgendwie was anderes haben. Die Wahrheit ist aber, dass irgendwie ein Keyboard, was da rumstand, Passion zur Musik oder die, also irgendwann muss ja mal Musik in dein Leben gekommen sein.
Ja.
Und das ist nicht durch Schule passiert.
Es waren leider nicht die Lehrer und nicht die Pädagogen. Im Gegenteil, da war es eher so, weil ich damals schon sehr Rap und Deutschrap-affin war, dass es eher belächelt wurde und nicht wirklich supported wurde von irgendjemand. Und genau.
Was hast du denn gehört? Also was für Deutschrap?
Was damals halt so aktuell war, Kool Savas. Dann kamen Agro-Berlin-Zeiten, so diese, also Battle-Rap, Straßenrap in erster Linie. Und bin natürlich auch durch die Schule gerannt und habe die ganze Zeit gerappt und hab mir damit nicht nur Freunde gemacht.
Hast du, also war deine Stimme schon immer so, mal so unter uns? Weil du hast ja schon eine sehr prägnante, krasse, außergewöhnliche Stimme und das ist ja unser gemeinsamer Freund Martin, hat ja dieses Feature auch, dass der ganz faszinierende, besondere Stimme hat. War das bei dir schon immer so?
Ja, die war schon immer irgendwie ein bisschen rauer als bei allen anderen. Hat sich mit der Zeit gar nicht so viel verändert eigentlich. Ne?
Und gab es da jemand, der gesagt hat, na gut, mit der Stimme musst du was machen? Oder weil ich finde es ja faszinierend, dass um jetzt wieder Martin zu referenzieren, der dann relativ schnell auch gepitcht hat, weil die Stimme so tief war und dadurch die gepitchte Stimme, die Quasimoto-Masimoto-Interpretation ja durchaus auch interessant klingt und außergewöhnlich klingt. Und ich da schon ein paar Parallelen sehe, dass du ja viel Autotune machst, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich das so sagen darf, was quasi besonders gut mit einer besonderen Stimme ja auch funktioniert. Ist das irgendjemandem aufgefallen oder bist du allein durch die Flure rappend gelaufen?
Das ist, wenn dann, Freunden von mir aufgefallen, als wir dann damals die ersten Versuche gemacht haben, auch aufzunehmen mit komplett spartanischen Mitteln. Da war es dann schon so, dass ein paar Leute gesagt haben, hey, deine Stimme ist besonders, deine Stimme ist cool, das hört sich irgendwie gut an, was du machst, mach weiter damit. Aber das war mehr so der Freundeskreis.
Und hast du gesungen relativ schnell? Weil also
ja,
das in meiner Wahrnehmung auch.
Damals war Singen ja eher verpönt, wenn es um Rap ging. Ich habe aber tatsächlich sehr früh damit angefangen, zu einer Zeit, als es noch nicht unbedingt als cool angesehen wurde. So heutzutage singt ja irgendwie jeder Rapper, gefühlt. Und damals war das ein bisschen anders, aber durch meine ganzen Einflüsse, die ich so hatte, weil ich schon immer einen sehr großen Bezug zu allen möglichen Formen von Musik hatte, hat sich das sehr schnell eingeschlichen, dass ich auch eben nicht nur stumpfe Rap-Songs gemacht habe, sondern auch immer versucht habe, da was Melodisches reinzumischen.
Hast du denn irgendeine Ausbildung? Also hast du Klavier gespielt als Kind oder sowas? Kannst du Klavier spielen?
Ich kann Klavier spielen, aber sehr, also autodidaktisch gelernt. Ich habe jetzt keinen Unterricht gehabt oder Theorie gelernt. Ich habe mir sehr viel selber beigebracht. Mir wurde auch teilweise das ein oder andere beigebracht von meiner Cousine zum Beispiel, die lange Unterricht hatte. Da habe ich mir sehr viel abschauen können. Aber so generell spiele ich komplett nach Gehör und also sowohl Klavier als auch Gitarre oder alles, was ich so hier in meinem Studio habe zum Klimpern, Synthesizer, was auch immer, das spiele ich nach meinem Gehör.
Das heißt, du könntest jetzt, also wenn ich dir jetzt sage, sing das, was du Liebe nennst, in C-Moll, könntest du das?
Jetzt so ohne vorher mal eine Taste kurz zu drücken nicht, aber sobald ich ein Keyboard vor mir habe und ein C-Moll, ein C drücken kann, dann kann ich das natürlich sehr schnell adaptieren, klar.
Okay, das heißt, hast du ein Keyboard in der Nähe? Kannst du einmal C-Moll spielen, den Ton hören, damit ich es verstehe?
Ja.
Spiel mal einmal.
Das wäre ein C-Moll.
Okay, und das kommt in deinem Gehirn dann an?
Genau. Und dann kann ich zum Beispiel meine Topline adaptieren. Ich könnte jetzt sagen, Baby, gib mir mehr von dem, was du... Verstehst du? Dann bin ich auf der 10-Moll-Range.
F. Also, okay. Und genau. Du weißt aber schon, es ist ja schon musiktheoretisch dann. Der nächste Teil, Liebe nennst, ist ja dann F wahrscheinlich, oder? Was ich jetzt einfach nur theoretisch irgendwo rein... Was ist der nächste Akkord?
F-Moll, oder? Genau, F-Moll.
Okay.
Und dann kommt ein B-Dur.
Und dann?
Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt jetzt, okay, aber ja.
Es gibt ja Leute, die können das aus, also du hast jetzt sehr viel versucht einfach. Und das ist
genau,
einer deiner großen Hits, die ja. Und du hast einfach ein bisschen geklimpert und hast quasi intuitiv versucht und konntest aber sofort den C-Moll ansingen. Das heißt, du brauchst aber schon irgendwie irgendeine Art von externen Vorlage dafür.
Na, ich brauche ein Gerät, das Töne wiedergibt. Und am besten ist es eine Klaviatur, ja, weil da weiß ich, was jede Taste bedeutet, also welche Taste welcher Ton ist. Und dann ist das sehr schnell gelöst für mich.
Voll geil. Also es ist hochinteressant. Und ja, dann hast du aber welche, weil du hast es gerade eben so im Nebensatz gesagt, du hast viele andere Einflüsse gehabt. Welche Einflüsse waren das? Also woher kommt dann das Interesse daran? Weil das finde ich schon, also ich kenne mich aus in Hip-Hop-Deutschland ein bisschen, bin mit der Backspin aufgewachsen, habe da Rubriken gehabt, hatte irgendwie Mixtapes und was auch immer und fand dass die, ja, Paul und die Mischkassetten hieß das früher. Aha, und dann gab es noch Backspin trifft. Da gab es irgendwann Wladimir Kamina zum Beispiel, der cool Savasch getroffen hat. Und das habe ich immer so organisiert und dann aufgeschrieben. Cool. So Gespräche, die
gibt's da noch Sachen online, die man sich mal anschauen kann?
Ja, leider, teilweise. Ich finde es schon saupeinlich. Also,
ja, da muss ich mal
so ehrlich muss man. Und also vor allem habe ich da fotografiert. Ich war der Fotograf, aber ich habe dann schon auch angefangen zu schreiben. Aha. Und habe halt so ein paar Sachen gemacht. Fand aber eigentlich immer interessanter externe Einflüsse irgendwie zu sehen und muss aber schon auch sagen, dass es damals, ich rede jetzt von 2002, 2004, nicht so stattgefunden hat. Also dass wirklich die genreübergreifenden Sachen wirklich da waren. Die Hip-Hopper waren Hip-Hopper und wir können KRS-One und Rakim zitieren und wir wissen, was Hip-Hop ist und wir können einen DJ Premier Beat irgendwie machen, aber was Sinead O'Connor oder was auch immer damit zu tun hatte, hatte in meiner Wahrnehmung wussten das nicht so viele Leute und das hat sich ja total verändert. Das habe ich sehr lieben gelernt, auch wieder bei Martin, der ja sehr viel über Björk nachgedacht hat und über Peter Fox, der ja irgendwie eigentlich gar kein Rapper ist und so weiter. Also weißt du, da ist es ja echt sehr viel offener geworden. Was waren so deine Einflüsse?
Mich hat das auch damals immer gestört, dass es alles so engstirnig war. Weil ich eben so viel Musik gehört habe, also vor allem was mich sehr geprägt hat, sind so alte 70s, 80s Sachen, Motown, Stevie Wonder, Kool & the Gang, solche Sachen habe ich den ganzen Tag rauf und runter gehört, aber auch so Klassiker wie Queen, Led Zeppelin, alles mögliche, also wirklich von Soul, R&B, Funk bis Rock, Metal, House, Techno, also wirklich alles, was mir gefallen hat. Ich habe jetzt natürlich nicht das ganze Genre durchstudiert, aber mir immer die geilsten Sachen, die ich als die geilsten empfunden habe, zumindest rausgepickt und keine Scheuklappen aufgehabt.
Und hast du die auch nachgesungen dann? Also hast du quasi, also gibt's in dieser ominösen Festplatte mit deinem Kumpel, wo du mit 16 angefangen hast, was hast du gesagt, im Kleiderschrank irgendwo aufzunehmen mit sehr spartanischem Zeug? Gibt's da dann einen Michael Jackson Bad Version von Bowsi? Bowie, Entschuldigung.
Nicht nachgesungen und recorded, aber zu Hause sehr viel gesungen. Und auch, glaube ich, in der Zeit sehr viel gelernt, meine Stimme einzusetzen. Weil ich wirklich auch versucht habe, diese Töne zu treffen, die für mich schwierig waren zu treffen. Weißt du, was ich meine? Ich habe einfach in der Zeit sehr viel geübt, zu singen, zu performen. Hat zwar niemand gehört, war vielleicht auch besser so, aber ich habe da, glaube ich, in der Zeit sehr viel mitgenommen. Und beim Aufnehmen ging es dann tatsächlich schon eher um eigene Texte. Das hat dann schon angefangen mit eigene Texte schreiben, eigene Raps schreiben. Damals über LimeWire und BearShare irgendwelche Ami-Beats runterladen und darauf rappen. Das war der Vibe damals.
Werbung.
Hallo Paul, sag mal, du als großer Serienguru, deine Tipps bei Post von Paul schaue ich immer alle, feier die auch immer. Jetzt sitze ich gerade auf der Couch und habe das Gefühl, ich habe das ganze Internet leer geguckt. What would Ripke do?
Hey David, absolut richtige Impuls mit dem Thema Better Paul zu callen. Also Better Call Paul. Ich bin im Sommer recht viel in Deutschland unterwegs und da schaue ich schon auch relativ gerne immer mal abends was zum Einschlafen als Ausgleich und ja, wenn jobmäßig viel los war oder eben auf langen Bahnfahrten. Ich fahre quer durch Deutschland und What Would Ripke Watch? Join. Ohne irgendeine Diskussion ist Join für mich die beste Streaming-Plattform zum Fernsehen. Ich kann Live-TV von über 100 kostenlosen Sendungen schauen, super viele private und öffentlich-rechtliche Sender, aber auch kuratierte Themenkanäle. Ich kann eben Original-Serien, Filme, Shows und vieles, vieles mehr streamen. Dogtown Boys habe ich da zum Beispiel letztens nochmal geschaut. Und neben den großen Pro7-Sat1-Shows, natürlich, wer stiehlt mir die Show von meinem lieben Freund Joko, streamt Join ab sofort beliebte Originals wie zum Beispiel mein All-Time-Favorite Jerks. Gibt's dort kostenlos. Das schaue ich dort immer. Und wenn dir das noch nicht genug ist, gar kein Problem, mein lieber David. Aktuelle Sportevents wie Motorsport, Fußball, Tennis, Basketball oder WWE kann man umsonst über die Join-App kostenlos abrufen. Zum Beispiel von RAN, Eurosport oder Sport1. Und das halt alles von unterwegs. Also Join ist meine Lieblingslösung für kostenloses Live-TV, aber auch für Streaming vieler Serie und Filme. Alle Infos findest du auf join.de und wie immer auch in den Shownotes.
Hammer! Ich wusste, ich bin da bei dir an der richtigen Adresse. Und als Sparfuchs, der ich bin, spare ich mir mit dem kostenlosen Live-TV-Angebot ja sogar die Kabelgebühren und kann trotzdem eine Vielzahl an Sendern schauen. Mega gut. Vielen Dank, Paul.
Das war's mit Werbung. Und du hast aber nie Beats selber gemacht? Also,
doch, auch.
Oder hast du dich aufs... Ja, okay.
Doch, auch.
Wenn du Songs schreibst, wie, und das wird ja heute anders sein, als es vor 10 Jahren war, wie macht man das? Weil ich finde das ganz, ganz faszinierend und ich finde es auch, die Leute, die ich kennengelernt habe, schreiben ja ganz, ganz unterschiedlich, manchmal in Kombination mit anderen Leuten, manchmal mit, also weißt du, so Masimoto-Songs werden geschrieben durch Wortspiele und dann ist quasi die Geschichte eines kiffenden Nazis oder was, also da ist ja Storytelling eigentlich first. Dann gibt es wiederum andere, also keine Ahnung, wir können immer mal wieder über das, was du Liebe nennst, reden, was ja ein sehr sehnsüchtiges Liebe-Thema hat. Wie ist der thematische Ansatz? Wie schreibst du? Es kommt jetzt ein neues Album raus, richtig?
Ja. Im September,
glaube ich, oder?
Genau, Anfang September.
Hast du die alle selbst geschrieben? Schreibst du sie gemeinsam? Wie schreibt man sowohl das Musikalische und das Melodische als auch das Instrumentale als auch vor allem den Inhalt?
Ja. Also es hat sich natürlich da auch viel geändert im Vergleich zu früher. Früher wurden viele Beats gepickt, das heißt, man hat Beats bekommen oder runtergeladen aus dem Internet, je nachdem, und einfach Texte drauf geschrieben. Das hat mir aber ziemlich schnell nicht mehr gereicht, weil ich eine eigene Vorstellung hatte von meinem Sound und auch das Bedürfnis hatte, meine Chords und meine Musikalität mit einfließen zu lassen in meine eigenen Songs. Und das war dann so ein Prozess, sage ich mal, das hat sich mit der Zeit eben immer weiterentwickelt, dass ich dann angefangen habe, auch mit Equipment, mehr Equipment zu haben, ein Keyboard zu haben, eine DAW zu haben, also ein Programm zum Aufnehmen und zum Beats machen. Und dann immer mehr Leute kennengelernt habe auch und mein Skill verbessert habe, in der Zusammenarbeit mit Leuten, mit Produzenten zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig dem Ganzen meine Note zu geben. Und heutzutage ist es so, jetzt gerade beim neuen Album, dass ich wirklich bei eigentlich jedem Song von vorne bis hinten dabei bin. Und teilweise auch sehr viel selber einspiele. Und dann hat man eben eine Skizze, sage ich mal. Und dann geht's los zu überlegen, okay, wo will man thematisch hin? Kann man darauf rappen, kann man darauf singen, was ist das Thema? Das ist aber nicht, also für mich gibt's da kein Schema F. Ich mache das nicht immer gleich. Das ist bei dem einen Song so, bei dem anderen Song dann wieder anders. Manchmal fängt's auch mit einer Textidee an und man versucht dann ein Instrumental darum, um diese Idee zu programmieren. Also da gibt's verschiedene Herangehensweisen, die sich immer wieder abwechseln.
Und was sind die, also erklär mir mal eine zum Beispiel, wenn jetzt die Textidee als erstes passiert, also was ist ein Beispiel vom neuen Album?
Ja.
Einen Song, wo du sagst, okay, da hatte ich einen Begriff vielleicht oder eine Welt oder, also was ist als erstes da?
Also ich kann dir jetzt ein Beispiel nennen von meinem neuen Album. Da war ich über Silvester in einem Hotel, bin morgens aufgewacht, in der Nacht nach Silvester, weil ich nicht gefeiert habe, war ich morgens ziemlich fit. Bin aufgewacht mit einer Line in meinem Kopf. Die war einfach da. Ich kann es dir nicht erklären, woher die kam. Ich bin aufgewacht und diese Line war da. Und ich bin sofort aufgesprungen, habe mir was zu schreiben geholt und habe versucht, diese Line irgendwie fortzuführen. Habe dann am Ende, weiß nicht, 4 oder 6 Lines gehabt. Bin dann am nächsten Tag aus dem Urlaub zurückgekommen. Sofort.
Sag mir einmal kurz, wie die Line ist. Nimm mich mal mit. Also wie ist die Line, die in deinem Kopf am 1.1. da war?
Ich träume schon lange nicht mehr von Trips auf die Bahamas. Mein Geld reicht nicht mal für eine Füllung bei meinem Zahnarzt. Und die Hookline dazu, die dann danach in meinen Kopf kam, war, wo ist mein Geld? Und so heißt auch der Song jetzt. Mit dieser Idee bin ich ins Studio gefahren am nächsten Tag und habe mich zusammen mit Berki, mit dem ich sehr viel mache, so ist mein Nachwuchsproduzent, sage ich mal, der jetzt inzwischen sehr, sehr krass durchstartet, mit dem ich auch sehr viel für dieses Album gemacht habe, weil wir uns auf einer musikalischen Ebene und menschlichen Ebene natürlich auch sehr, sehr, sehr gut verstehen. Auf jeden Fall haben wir uns hingesetzt und ich habe ihm von dieser Idee erzählt. Habe gesagt, so, das habe ich in meinem Kopf. Wir brauchen dieses Tempo. Es fängt natürlich erstmal mit einem Tempo an. Tick, tack, tick. Und dann habe ich gesagt, okay, ich stell's mir so vor. Wir brauchen ungefähr, ich benutze dann auch manchmal einfach meinen Mund, Beatbox irgendwas oder mach's, weißt du, was ich meine, irgendwelche Shaker-Sounds. Wir brauchen so ein tschick, 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 irgendwie so. Ich versuche mich irgendwie zu artikulieren und ihm zu erklären, was ich brauche. Und da wir uns so gut verstehen, ist es für ihn eine Leichtigkeit, das sehr schnell abzubilden. Und auf einmal ist eine Skizze da, ich nehme was auf und dann geht das immer so Step by Step weiter, bis am Ende ein fertiger Song da ist.
Wie nah ist der an dem, was, also irgendwas ist ja in deinem Kopf drin, du wachst auf, hast diese Line, du hast die gerade, also weißt du noch, was dann die anderen Lines sind, die du, also du hast ein Kernthema, ich versuch's zu verstehen, ne? Ja. Wenn es jetzt zu analytisch wird, wir können auch gerne über andere Sachen reden. Für mich ist es total faszinierend.
Ja, sehr gerne.
Und also am faszinierendsten ist, wie du diesen Satz sagst, ne? Also wie du, und du hast auch sofort eine andere Sprechgeschwindigkeit übrigens und eine andere, also so man merkt, wie passionate du auf einmal auch dazu wirst und so sagst, guck mal, das ist das und das Thema ist, ich habe kein Geld mehr. Und das ist eine Welt, also ich kann mir keine Füllung mehr leisten,
yeah.
Was ja, wenn man es jetzt ganz, ich will jetzt hier nicht wie so ein Möchtegern, eine Erörterung von Bausas neuem Song in der 10b, der Ludwig Erhard, was auch immer, Gesamtschule, aber was ja auch was mit Amerika zu tun hat, weil ja Medical Care nicht überall da ist und gerade Zahnarzt ja was, yeah, ist, was, also da steckt sehr viel Inhalt drin in dieser einen Aussage, der dir wahrscheinlich ja in der ersten Sekunde nicht unbedingt bewusst ist, oder? Also du gehst ja nicht hin und sagst, ich möchte einen generations- und sozialversicherungskritischen Song machen und dafür wähle ich das Medium Zahnfüllungen. Sondern das entsteht ja so.
Das entsteht so, ich habe ja eben schon gesagt, mir ist absolut, ich kann absolut nicht erklären, woher diese Line kam. Also es gibt wirklich so Momente, man wacht auf oder man steht an der Bushaltestelle oder man sitzt auf dem Klo und auf einmal fällt einem irgend so eine Line ein, warum auch immer. Und mir war aber relativ schnell klar, was ich damit machen kann. Und so, du hast schon ziemlich richtig analysiert sogar, weil ich bin dann ziemlich schnell auf den Trichter gekommen, genau sowas zu machen. Ich sag mal so, das Lied ist nicht aus meiner persönlichen Perspektive geschrieben, weil ich kann mir Gott sei Dank Füllungen leisten und auch ein Fahrrad und auch ein Auto und so, alles super. Aber mir war es halt wichtig, irgendwie dieses Thema mal anders aufzugreifen und aus einer Perspektive zu schreiben von jemand, dem es eben nicht so gut geht. Und wir leben in einer Zeit gerade, wo es nicht nur in Amerika, auch hier bei uns in Deutschland, vielen Leuten immer schlechter geht. Und das habe ich in diesem Song thematisiert.
Okay, und weißt du noch die anderen Lines, die du dann als erstes weiterentwickelt hast? Also wo du gesagt hast, ich habe 3, 4 Lines dann noch dazu geschrieben und damit bin ich dann zu meinem Kumpel gegangen.
Ja, das waren einfach die ersten 4 Lines des Songs. Also die sind, ich träume schon lange nicht mehr von Trips auf die Bahamas. Mein Geld reicht nicht mal für eine Füllung bei meinem Zahnarzt. Ich habe die Qual, obwohl ich nicht mal eine Wahl habe. Ich hustle hart und warte auf den nächsten Zahltag. So. Und dann kommt schon die Hookline. Wo ist mein Geld? Geld, 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 Geld. Ja. Könnt ihr bald hören, Leute. Am 8. September kommt das Album.
Und das ist aber schon ein Rhyme-Schema auch, was für dich dann wichtig ist. Also, du hast dann Füllung und Zahnarzt und ja, Zahltag.
Ziemlich simple Reime einfach. Das sind Bahamas,
wo holst du die her?
Fahrrad, also guckst du Zahnarzt,
Chat,
Zahltag.
GPT?
Nein, um Gottes Willen. Um Gottes
was reimt
Willen.
Sich auf Zahnarzt?
Nein.
Kommst du in deinen Kopf? Wo kommt der Rhyme her?
Ich kram meine letzten Gehirnzellen zusammen und setze mich hin und versuche einen halbwegs passablen Reim zu finden. Also ich benutze keine Bots bis jetzt, keine AI, kein ChatGPT, nix.
Okay, und dann hast du aber die Lines, die quasi den Inhalt auch vorgeben, machst einen Chorus, den hast du gerade eben auch kurz an. Also hast quasi gesagt, dann gibt's einen, der wird wahrscheinlich gesungen, oder?
Das wird alles gesungen.
Richtig,
das,
wenn ich
das
jetzt mal
alles,
ganz.
Das ist alles gesungen. Das ist alles melodisch.
Okay. Daraus entsteht dann, und das finde ich auch faszinierend, dass du sagst, du hast schon eigentlich ein Bauchgefühl für das Tempo des Songs. Also, dass du sagst, ist das was Langsames, ist das was Schnelles, ist das ein, also so, der Fachbegriff ist ja BPM wahrscheinlich, Beats genau. Per Minute, wo du irgendwie weißt, okay, das ist eine Ballade, die wäre bei 70 oder das ist ein Club. Techno-mäßiger EDM-Song, der ist bei 115, 120 und jeder Premier-Beat dieser Welt, DJ von Gangster, war bei 92 BPM, glaube ich,
yeah,
was ein klassischer Hip-Hop-Beat wäre. Weißt du das ungefähr, wenn du da reingehst? Also bei welcher, also kannst du eine Zahl sagen, mit was du da reingegangen bist?
Ja,
was
guck
du
mal, es gibt für solche Sachen, also man hat ja selber in sich, sage ich mal, ein Gefühl, wie schnell das ungefähr sein soll. Und dann gibt es eine schöne App, die nutze ich tatsächlich sehr häufig, die heißt Tap einfach, wo man mit dem Finger auf das Display die in der Geschwindigkeit tappt, die man sich vorstellt und kriegt dann die BPM dazu angezeigt. Das heißt, ich kann da tappen,
krass, okay.
Das Gefühl, was ich habe, in dem ich denke, in der Range, in der es sich bewegt, das Tempo, das ich haben will, tapp das in mein Handy, hab dann eine BPM da stehen, sag zu meinem Produzent oder füge es in mein Projekt ein, die BPM, die ich haben will.
Krass. Und dann kommt die Melodie. Und dann kommt quasi irgendeine Art von, jetzt wird es ja wirklich komplette Zauberei. Gibt es da Einflüsse? Also merkst du dann irgendwann, also ich würde es verstehen können, weil, also ich habe es gerade noch schon mal erzählt, so meine Gedanken zur Kreativität, wie entsteht sowas, da tue ich mich total schwer, ich als Mensch, ich selbst sehe mich nicht als kreativen Menschen und als kreierenden Menschen, weil ich mich immer als remixenden Menschen bezeichnen würde. Also so, ich kann dir genau sagen, woher welche Einflüsse kommen und ich habe das und das da und da gesehen und ich, keine Ahnung, können wir auch gleich mal drüber reden, so das, was du Liebe nennst, hat ja ein voll geiles Video, was anfängt mit so einem Text, so, wir haben 40.000 Euro und 5 Tage Zeit, glaube ich, nur. Und dann gucken wir mal. Und nichts war geiler, als wie du sagst, ich hätte gerne einen Quad, Bruder. Und also bis heute freue ich mich immer wieder über dieses, also weil ich so viele Briefings bekommen habe von Leuten, die so, ey, ich brauche einen Quad mit Schnee, Bruder. Und du denkst so, wer auch immer, ich weiß immer bis heute nicht, wer da übrigens geantwortet hat.
Das war der Regisseur.
Okay, wer war das? Weißt du das noch?
Adal heißt der, Adal Georgis aus Offenbach.
Okay, und der hat gesagt, ja. Setz dich wieder hin, wir verballern einfach das Geld und, ja, genau. Und machen ein Video, ja. Was ja gut ist, aber trotzdem kann ich bei allem, was ich je gemacht habe, kann ich dir die Einflüsse benennen, also so für mich und deswegen, und ich erwische mich gerade, wie ich immer dann eigentlich wissen will, wie sowas kreiert wird, wie jetzt der Song, also du, ich fasse nochmal zusammen, du wachst auf, hast eine Line, setzt dich hin, schreibst 3, 4 andere Lines, dann kommt irgendwie eine Art von Chorus und hast, ich sage jetzt mal einen Zettel, auf dem stehen ein paar Sachen, gehst ins Studio. Und für mich wäre total nachvollziehbar, wenn du jetzt sagen würdest, und das hat mich dann an, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, Michael Jackson Thriller erinnert. Und dann haben wir so ein bisschen in dem Vibe ein bisschen rumgejammt und haben dann ein bisschen was von Cool Savage, der beste Tag meines Lebens, reingeworfen, ein paar Beats von Mel. Und irgendwie kam dann aus dieser Suppe, aus den Zutaten, die wir da so reingemacht haben und meiner Stimme und ein bisschen Autotune, um das nochmal doppelt zu machen und Gesang von jemand anderem, kam dann dieser Song raus. Das würde ich verstehen als stumpfer Paul. Mhm. Aber so ist es ja nicht, oder?
Nee, es geht ein bisschen weiter als das. Also ich sag mal, in aller Bescheidenheit, ich habe jetzt ziemlich viel Zeit damit verbracht, genau das zu machen und bin auch auf einem Level, sage ich mal, wo ich meine Ideen, die ich im Kopf habe, natürlich nicht immer, aber sehr oft ziemlich gut und ziemlich zügig umsetzen kann. Das ist natürlich auch wirklich
okay.
jahrelange Erfahrung. Und zum anderen, es gibt auch ein keine Ahnung, wie ich es nennen soll, ein Ding in meinem Kopf, mein Gedächtnis funktioniert bei nichts auf der Welt so wie bei Musik. Also es fällt mir wirklich schwer, einfachste Sachen für 2 Wochen zu behalten, aber wenn es um Melodien, Rhythmen geht und Toplines und was und Texte auch, da ist mein Kopf auf einmal da und ich kann mir wirklich Sachen, die ich so in meinem Kopf, auch wenn ich erst am nächsten Tag ins Studio gehe, wenn ich diese Sache in meinem Kopf gepflanzt habe, dann kann ich die auch im Studio zum Blühen bringen.
Okay, und machst du, also großartig, machst du, und also übrigens genau das, was Rick Rubin die ganze Zeit immer wieder und wieder sagt, das Intuition, also Bauchgefühl, also es ist ja irgendwas Wundersames, was du ja schon auch sagst, und du aber irgendwann, und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ehrlicherweise, dass ich davon so viel gelernt habe, dass Musiker auf ihr Bauchgefühl, die haben ja am Ende nur ihre Intuition, auf die sie hören können. Also es ist ja das Einzige, auf was sie vertrauen können, was irgendwie erklärt, warum das da ist. Trotzdem haben wir ja eigentlich, und das muss ich auch sagen, in der Musiklandschaft, und also ich als Paul kann dir sagen, dass ich ja ganz, ganz oft, so wie du, Songs vorab höre, ein Album davor höre, und dann haben wir immer die gleichen, und wir beide kennen auch, ich kenne Lukas Teuchner auch ganz gut. Ist er noch dein Manager?
Ja, ja, klar. Shoutout Lukas.
Der ist ein voll geiler Typ und ist ja auch immer, ich denke an den jetzt sofort, weil der ja in so einem Studio steht, ich glaube in der Apache-Doku, und sagt, da ist der nächste Hit, da ist es, was auch immer, das ist genial und da passiert die Magic und was auch immer. Yeah. Weiß er natürlich nicht. Und alle Musikmanager, die
manchmal,
je behaupten,
schon.
Nein, das kann niemand vorhersagen. Das kann nur der Musiker.
Vorhersagen nicht. Es gibt schon Leute, die, obwohl sie gar nicht mal so musikalisch sind, ein gutes Gespür für Hits haben. Die gibt es tatsächlich.
Dann hat Lukas das. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich zum Beispiel ganz, ganz oft gedacht habe, das ist ein Hit.
Aha.
Und ich dachte, ich wäre so, also so. Ich dachte, ich kann mir jetzt irgendwie nach 5, 6, 7, 8 Jahren in der Musikbranche, und nachdem man auch mal, keine Ahnung, irgendwie irgendwo irgendwann von Jan Delay mitgekriegt hat und so weiß, was so in Deutschland gehört wird, ist ja schon auch irgendwo ein gemeinsamer Nenner, und wir alle kennen auch die Videos von den ähnlichen Akkorden und was auch immer. Und daraus denkt man dann, kann man irgendwas für die Zukunft ableiten, was irgendwie auf dem Album der Hit ist. Yeah. Und ich habe noch nie auch nur annähernd recht gehabt. Nie. Es ist immer was anderes passiert. Ich habe keine Ahnung davon. Also so, und das habe ich durch absolute Fakten für mich persönlich gelernt. Weil das Einzige, was, und das wiederum habe ich von Musikern gelernt, worauf sie vertrauen können, ja eben ihre Intuition, ihr Bauchgefühl irgendwie ist. Und da wiederum, und das ist schon was, also keine Ahnung, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Rick Rubin zitieren, aber der redet schon, also es ist ja schon interessant, dass wir relativ klar sind, wenn wir was essen. Und unser Geschmack ist, was Essen angeht, total klar. Wenn wir beide irgendwo essen gehen und dir schmeckt das eine und das andere nicht, dann sage ich ja nicht, versuche ich dich nicht zu überzeugen von dem anderen, weißt du?
Yeah.
Das ist ja bei Musik ein bisschen was anderes. Also da ist es ja schon so, dass es immer mal wieder Leute gibt, die einem erklären, das ist besser, das ist melodischer, das ist hittiger, das ist mehr da. Und am Ende will ich vor allem, und das mich beschäftigt seit Tag 1, seit ich irgendwas gemacht habe, was irgendwie da draußen war, beschäftigt mich total, was die Einflüsse dafür sind, für wen man das macht. Und da habe ich immer sehr, sehr, allein durch die Zeitspanne auf Musiker draufgeschaut. Und mein absolut prägendes Ding ist, wenn man quasi Musik für Fans macht, dann macht man ja nur Wiederholungen des anderen. Und da können wir ja auch drüber reden. Also weißt du, du hättest ja jetzt auch einfach 7-mal, was du Liebe nennst, machen können. Danach in einer kleinen Variation, was du Sehnsucht nennst. Und als nächstes noch, keine Ahnung, irgendein anderes Whatever-Thema. Und das funktioniert 3, 4, 5 Mal. Nur dann ist es irgendwann vorbei. Und dann entsteht gar nichts Neues mehr. Und das habe ich immer von Musikern, da habe ich so krass bewundernswert drauf geschaut, dass dass denen es wichtig ist, sich weiterzuentwickeln, dass deren Geschmack da ist und dass sie eigentlich Musik für sich selbst machen und dass das Einzige ist, wonach sie wirklich gehen können, dass sie da sind. Und jetzt reden wir über Lukas Teuchner schon wieder. Du machst ja nicht Musik für Lukas, du machst Musik für dich, oder?
Genau.
Und wenn im Optimum sagt Lukas, das ist geil, das ist ein Hit und das ist auch cool, aber es gibt ja schon auch Musikmanager und das ist Lukas nicht, ist mir schon klar, aber es gibt ja schon auch Leute, die da so reingehen und dann denken, dass sie die Hits machen und sie die Musiker machen. Und das wiederum glaube ich nicht.
Nee, das wird auch nie passieren. Nee. Es ist aber jetzt heutzutage Gott sei Dank so, dass auch die jungen Künstler sich immer weniger reinreden lassen, weil es ist natürlich absolut richtig, was du sagst. Wenn der Künstler das nicht fühlt, dann ist es Quatsch. Dann macht es absolut keinen Sinn, da das weiter zu verfolgen.
Gibt's, wenn du jetzt das neue Album machst, also gibt's irgendjemand, der dir sagt, was du Liebe nennst, sowas Mäßiges, wäre schon geil, wenn es dabei ist?
Nein. Gott sei Dank gibt's niemand, der sowas sagt. Das würde mir gar nicht gut gefallen, um es mal milde auszudrücken.
Okay. Sehr gut. Da hast du dir aber was erarbeitet, und das hast du gerade eben im Nebensatz ja so ein bisschen gesagt, so du hast jetzt Leute, und das ist was Deutsches eigentlich, du hast jetzt genug Erfolg mit deiner Intuition gehabt, dass du dir nicht mehr reinlehnen lassen musst, sozusagen. Das ist aber echt am Anfang zum Weg zum Ruhm manchmal gar nicht so leicht, glaube ich.
Es ist nicht leicht,
aber ganz schön viele Leute einem sagen, was man machen soll.
Voll. Gerade am Anfang ist es gerade deswegen am wichtigsten sogar. Und was ich auch immer versuche, jungen Künstlern mit auf den Weg zu geben. Ich habe da von Anfang an sehr viel Wert drauf gelegt, dass mir eben keiner reinredet. Dass meine Musik bleibt. Und dass natürlich, es gibt noch viele andere Aspekte von Promo, Marketing, was weiß ich für Tools, die mit Musik in Verbindung sind und die andere Leute vielleicht besser können. Aber die Musik selber, die muss dem Künstler überlassen werden. Und je mehr da reingeredet wird, desto schlechter wird es in der Regel auch dann, das Produkt.
Hundertprozentig. Und es wird vor allem grauer und es wird vor allem anders. Aber ist das was schon immer bei dir so war, dass du Sachen gemacht hast? Also ich habe das Glück, dass ich relativ früh für mich gelernt habe, ehrlicherweise, das können wir mal ganz ehrlich sein, habe ich recht früh gelernt, dass ganz schön viele Leute mich scheiße finden werden. Also so schon mit 14, 15 und 16. Weißt du, also so habe ich gelernt, weil ich 3-4 Sachen erlebt habe, die einfach nicht so cool waren vielleicht. Und ich habe dann irgendwann für mich gelernt, dass ich immer damit leben werden muss, dass ich nicht allen gefallen kann. Und das hat sich irgendwann bei mir umgedreht in das Einzige, was ich mir fest vornehme, ist deshalb, dass es mir selber gefällt, was ich so mache. Das ist meine einzige Zielrichtung, dass ich Kram mache, den ich abfeiere. Ja. Das ist das Einzige, was ich messen kann. Das ist das Einzige, was ich habe eigentlich.
Das hast du perfekt gesagt.
Oder?
Das geht mir ganz genauso. Das ist auch das Einzige, was einem auf lange Sicht happy macht.
Und ist es auch das Einzige, was zu wirklichem Erfolg führt?
Erfolg ist, finde ich, ein dehnbarer Begriff. Ich meine, man kann Erfolg irgendwie immer erzwingen, ergaunern, aber Erfolg, wie gesagt, Erfolg, hinter dem man auch stehen kann, weißt du, man geht ja raus mit seinem Gesicht und seinem Namen, und ich denke, wenn man da nicht dahinter stehen kann und es trotzdem der Öffentlichkeit anbietet, dann wird es irgendwann unangenehm. Deswegen Erfolg, der sich lohnt, von dem man dann auch was hat, der auch irgendwie dann Spaß machen kann, da ist es schon essentiell, dass man hinter dem steht, was man macht.
Bist du erfolgreich? Also du bist berühmt. Also dein Weg zum Ruhm, deswegen bist du ja auch hier, der ist unbestritten, der ist da. Da kann man einen Haken hinten dran setzen. Siehst du dich erfolgreich? Werbung.
Hey Paul, sag mal, du bist doch aufgrund deines Wohnortes ziemlich oft aufs Flugzeug angewiesen. Hast du Tipps, worauf man vielleicht beim Fliegen achten kann? Was ist dir besonders wichtig dabei?
Hey Sina, ich verbringe ja schon einige Zeit im Flugzeug und mir ist deswegen vor allem auch eine nette Crew wichtig.
Letztens habe ich mich sogar auf dem Flug richtig mit einem Flugbegleiter angefreundet und wir schreiben bis heute DMs auf Insta. Also das finde ich wirklich wichtig und smarte und lebensfrohe Services sind auch für mich inzwischen wichtig. Wi-Fi auf dem Flug benutze ich echt inzwischen jedes Mal und recht oft. Aber natürlich ist auch nachhaltiges Reisen ein Thema und da kommen zum Beispiel die sogenannten grünen Tarife bei Eurowings ins Spiel. Eurowings bietet nachhaltigeres Reisen an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden. Und ich muss sagen, da ist mir der Aufpreis eigentlich immer wert. Was bedeutet das aber genau? Die Reduktion. Da unterstütze ich nachhaltige Treibstoffe, sogenannte Sustainable Aviation Fuel. Und das ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin, der hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie Speiseölresten hergestellt wird. Und die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für die Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sogar noch nach der Buchung eines Fluges entscheiden. Und all das trägt zumindest bei meinen Reisen dazu, dass ich ein entspannteres Reiseerlebnis habe. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findest du und alle anderen natürlich auch auf eurowings.com und ich packe dir den Link in die Shownotes.
Das hört sich sehr gut an. Da kann man ja beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit bekommen. Danke, Paul.
Das war's mit Werbung.
Ich sag mal so, ich konnte viele Erfolge feiern. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich habe und was ich erreicht habe. Ich bin auch in meinem Privatleben inzwischen sehr happy mit allem, was ich habe. Also ich würde vielleicht erfolgreich austauschen mit zufrieden. Ich bin sehr zufrieden.
Hast du noch Ziele? Also was soll da noch passieren? Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 34 jetzt geworden.
34, genau.
Ja. Ich will weiter Musik machen. Ich habe vor, auch die Rapper-Karriere nicht an den Nagel zu hängen, aber ein bisschen beiseite zu schieben jetzt nach dem Album und elektronische Musik ein bisschen anzugreifen. Weil mich das gerade voll triggert, schon seit nicht gerade erst schon, sondern schon seit Jahren. Und ich produziere sehr viel nebenher elektronische Scheiße. Hab vor, ein bisschen aufzulegen und da nochmal ein neues Feld zu entdecken.
Oh krass, da holst du mich sehr ab, weil genau das ich gerade seit 4-5 Monaten ausschließlich tue eigentlich die ganze Zeit.
Ach wirklich?
Was feierst du da ab? Also ich bin die ganze Zeit, mein Name war am Anfang, ich hab erst mich DJ Paris genannt, jetzt heiße ich Paris Remix, weil ich weil ich habe so ein bisschen weiter recherchiert. Große DJs nennen sich nicht mehr mit DJ. Und natürlich will ich da erstmal groß reingreifen, sozusagen. Mein Ziel ist völlig klar. Solomon plus eins im Pascha hätte ich gern, ist das Ziel. Also irgendwann da auflegen.
Ja, vielleicht sind
wir es ja. Ich feier's. Ja, genau. Vielleicht machen wir es anders. Ich habe aber, und das muss ich fairerweise sagen, also so und das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir davor gerade besprochen haben, glaube ich, weil ich mich dann schon frage, was ist denn jetzt hier meine Aufgabe? Also was mache ich da? Und ich zum ersten Mal, und ich war früher schon, also ich habe viel aufgelegt als Hip-Hop-DJ. Und als Hip-Hop-DJ war das ja eher so ein, wie schnell machst du Backspins, wie gut kannst du scratchen? Du machst ja irgendwie für einen Rapper manchmal quasi die Instrumentals und all sowas. Und jetzt, paar Remix, ist viel mehr A, Musikgeschmack, so blöd wie es klingt, das muss ich für mich zulassen, dass ich einfach nur die allererste Sache Songs finden will, die mir gefallen und die total egal sind, ob Leute die gefallen, was auch immer, die nur mir persönlich gefallen. Das ist das allererste, was da ist. Das habe ich früher nicht so gemacht, muss ich sagen. Früher habe ich viel, viel mehr, Hip-Hop, Hooray, Ho von Naughty by Nature funktioniert halt und dann spiele ich das. So, und jetzt mache ich wirklich nur das, was ich geil finde. So, und das Zweite ist, und das ist in elektronischer Musik schon nochmal ganz, ganz anders, ist quasi die absolute Verbindung mit Sport. Und da sind Raves ja schon auch sehr, sehr sportlich und das Tanzen in den Clubs ist ja eine, und das ist bei mir eigentlich entstanden, fast auch mit einer sportlichen Überbelastung. Also wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich bin, und das sind wir ja hier, dann ist es entstanden in einer Sauna. ich habe mir eine Sauna gebaut über Corona und in dieser Sauna habe ich eine laute Lautsprecherbox und habe da so angefangen, Elektromucke mit so Steigerungen und Aufgüsse zu machen im Bereich des Ganzen. Und wenn du da noch ein kleines Edible nimmst, dann ist das wirklich bewusstseinserweiternd. Dann ist das wirklich ein großartiger Kiffspar, hieß die Liste bei mir in Spotify. Und daraus ist quasi so eine ganz tiefe Liebe, die dann rüberging in Laufen, Sport machen, also die Motivation eines zum Beispiel Solomon-Songs im Laufen ist unfassbar, finde ich.
Ja, klar.
Und habe quasi angefangen, das zu machen. Ist das ähnlich bei dir?
Ja, voll. Das ist die Energie. Also es ist eine ganz andere Energie als Hip-Hop, was natürlich auch wieder mit der BPM zu tun hat, mit der Geschwindigkeit der Sachen. Ich glaube, dass sie mir hat es mal jemand so erklärt, dass 120 BPM, in dem diese Mucke ungefähr stattfindet, in dem Bereich 120 bis 140 BPM, ungefähr das Doppelte ist vom menschlichen Ruhepuls. Und das ist deswegen diese Energie in einem weckt. Und deswegen auch sehr gut zu Sport passt, zum Laufen, zum Fahrradfahren. Ich habe schon gesehen, du bist eine richtige Sportskanone. Und ich fühle das auf jeden Fall. Ich mache in letzter Zeit auch viel Sport und höre dabei fast ausschließlich elektronische Musik.
Was mir aber fehlt, und vielleicht kannst du mir da noch off the record einmal, weil also einen gemeinsamen Nenner haben fast alle erfolgreichen DJs, Auflege, EDM-Leute, die haben eigene Songs. Und ich merke immer wieder, dass ich kann das nicht. Also ich bin wirklich, ich brauche einen Ghost Producer. Ich brauche jemand, der quasi, gibt's nicht so Resteverwertung? Also Songs, die du mit deinem neuen Projekt vielleicht nicht benutzt, kann ich diese dir abkaufen?
Also, ich kann dir da gerne ich kann dir da auf viele verschiedene erdenkliche Weisen weiterhelfen, auf jeden Fall. Da müssen wir nochmal drüber sprechen.
Und sollte Par Remix auch so ein Remix-Thema sein? Also, dass das quasi der klassische, also es gibt ja schon einen sehr großen Trend auch, und der ist eher wack, finde ich, um jetzt mal in Hip-Hop-Sprache zu machen, so alte Songs auf EDM zu machen, weißt du? Also ja, keine Ahnung, Robin Schulz macht das, glaube ich, sehr viel.
Da kommst du auf die Machart an, glaube ich. Aber ich weiß, was du meinst.
Aber trotzdem ist ein Remix ja irgendwie ganz geil.
Ja,
Remix,
ja.
Also das ist das Wort halt, Par Remix als Remix, und brauche ich so ein DJ Khaled-mäßiges Par Remix? Also
so ein Voice-Tag?
Ja, oder?
Ja,
das brauche ich auch, so ein Sample, was immer.
Fall.
Was würdest du da sagen? Also kannst du es vielleicht schon zwei, dreimal sagen, damit ich mir das einfach hier raushole? Also wie würdest du es betonen? Damit, es muss ja mit 100, kannst du es auf deiner App tappen?
Es muss eigentlich so eine sexy Frauenstimme machen, die sagt so Par Remix. Weißt du, was ich meine? Oder irgendwie sowas. Par Remix. Irgendwie so mit viel Delay. Und dann kommt der Beat rein. So kurz vor dem Drop, weißt du, immer Par Remix. Und dann spielst du irgendeinen absoluten Brett-Remix von irgendeinem bekannten Song. Und alle drehen durch. So stelle ich mir das vor.
Ja. Und genau so ist es. Und was ich aber gemacht habe, das war mein absolutes Ferienprojekt eigentlich. Ich bin sehr, sehr, sehr nerdig und sehr tief in Livestreaming gegangen. Also ich habe quasi ein Setup. Ich habe so weit getrieben, dass ich habe einen Pelican Case, so coole Cases, weißt du? Also dafür habe ich auch sehr große Affinität für so Koffer, die man cool dann rollen kann. Also ich gucke immer mit großen Augen, wenn im Flugzeug irgendwie andere Leute, so DJs, reisen und so. Das ist schon auch immer, die haben immer coole Taschen und coole Koffer und so weiter. Und auch Musiker, muss man sagen. Also ihr werdet ja, wenn ihr auf Tour geht, die haben dann auch immer, also woran man sie ja immer erkennt, sind diese eingeschweißten Zahlen. Also große Touren haben ja immer, da ist dann halt Bowie ist die Nummer 7 oder sowas. Und dann hängt an allen deinen Taschen die Nummer 7 und dann wird die dir immer nachgetragen im Hotel und so weiter. Und also zumindest ist es bei den Rolling Stones so. Und daran erkennt man die dann immer, dass auf jeden Fall Musiker auf Tour sind. Und ich habe mir aber ein System gebaut, dass ich neben dem Auflegen, also ich kann quasi mixen und da ist aber mein Talent und auch, ja, doch, nee, mein Talent ist einfach begrenzt. Also es ist jetzt auch nicht mehr Rocket Science, die BPMs zu mixen und die Drops und unterschiedliche Intonationen zusammen zu sortieren und mit Loops und mit verschiedenen Echos kannst du da ja sehr schnell, kommst du zum Erfolg. Was ich aber dann noch zusätzlich gemacht habe und dabei irgendwie rausgefunden habe, dass ich tatsächlich, glaube ich, ein spezielles Talent da drin habe, ist, dass ich rechts und links zwei Bildmischer hingestellt habe. Also neben dem DJ-Mischpult steht rechts und links so Live-Streaming. Ich kann 8 Kameras parallel schneiden. Okay. Und kann quasi ein Bild erstellen, während ich das mache. Und ich erwisch mich dann manchmal, dass ich auch, also auch in die Kameras habe ich sehr viel investiert. Ich habe auch 2 kabellose Kameras, die man dann irgendwo hinstellen kann. Und in meiner Vorstellung fange ich vielleicht sogar, und das wiederum kann ich visualisieren. Und da erwische ich mich dann schon, dass ich denke, das ist das Einzige, was ich wirklich kreieren kann, sind Szenarien, die ich dann dokumentiere sozusagen. Also das ist mein Kreationsprozess, dass ich quasi jetzt auf dem Fahrrad oder beim Laufen überlege ich halt, naja, sollte ich lieber mit einer Kamera anfangen? Und während ich dann auflege und das Set sich langsam steigert in der ersten halben Stunde, baue ich so im Bild die unterschiedlichen Kameras auf und steckt das alles so an, sodass das so ein bisschen self-made sich steigert langsam. Das fände ich irgendwie ganz charmant. Oder soll ich gleich mit allen Kameras anfangen, damit irgendwie alles eingesteckt ist und mich aufs Auflegen konzentrieren und aufs Bild mischen? Da ist ja genug zu tun. Okay. Und über sowas denke ich dann irgendwie danach. Ist ein bisschen nerdig, ne? Ist ein bisschen komisch.
Nerdig,
wie hätte ich es hier gerade formuliert?
Nerdig, aber trotzdem sehr interessant. Also ich finde, zu elektronischer Musik passt immer ein Aufbau. Deswegen, ich versuche mir das gerade vorzustellen, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, wenn man so eins nach dem anderen reinbringt, wäre schon ziemlich cool.
Und dann ist es natürlich so, dass, also ich finde, und das merke ich auch, und das habe ich erst richtig gemerkt durchs unterschiedliche Ausprobieren, dass wir haben in der Eisdiele von meinem Schwager in Heidelberg haben wir einen kleinen Rave gemacht. Und das war das Geilste der Welt. Es war eine Stunde, kommen die Leute rein und dann können sie eine Stunde feiern in einer Off-Location und dann müssen sie auch wieder raus. Also nicht so ein, ja, gucken wir mal, oh, gegen 2 war das total geil im Club und es muss sich alles aufbauen, sondern es ist ein klares Commitment. Es ist auch kein, da gibt's auch keine Bar oder sowas. Da gibt's ein paar Bier, die wir rausgeben und ein paar Eis. Aber das ist umsonst und fertig aus. Das fand ich so geil, dass das quasi wie eine Spinning-Class fast ist an so einem anderen Ort. Und da dachte ich mir wieder, da gäbe es ja auch total viele Büros, wo man ist. Ich bin im September komplett da und will eigentlich eher auf irgendwelche Parkplätze gehen und dort irgendwas Kleines machen, weißt du? Und gar nicht, also eher so Off-Location-mäßige,
so kleines
ja, irgendwelche Firmen, die sagen, ja, mach da das Mittagsding oder sowas. Also Tiny Desk Concerts, was ich immer noch nicht verstehe. Kennst du Tiny Desk
Concerts? Ja, voll, ich wollte es gerade sagen. Das ist ja das Paradebeispiel eigentlich dafür.
Macht niemand in Deutschland so richtig. Warum gibt es das nicht von deutschen Leuten? Das ist total abgefahren als Produkt.
Das ist eine gute Frage, ja.
So Album-Promo-mäßig.
Ja.
Voll gut.
Ich habe tatsächlich sowas in der Art vor, auch ein, zwei kleinere Konzerte mit nur ausgewählten Teilnehmern oder Gästen zu machen. Das geht dann aber mehr wieder in die Akustikrichtung als in die elektronische Richtung. Aber ich finde das auch sehr interessant und ich liebe Tiny Desk. Auch die Breite an Künstlern, die Vielfalt an Künstlern, die da zu sehen sind, ist der Wahnsinn. Also,
ist voll geil.
Aber um nochmal auf deine Pläne zurückzukommen, also wenn du da mal hier in der Nähe bist, sag gerne Bescheid. Ich komme vorbei und esse ein Eis.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und ich will zum Abschluss noch mal ein bisschen über, weil ich nehme dich schon auch als visuellen Artist wahr. So, und das finde ich total interessant, dass eigentlich sich das schon verändert hat in den letzten 10 Jahren, dass Musiker nicht nur Musiker sind eigentlich, sondern dass Musiker auch ein Interesse an Fotos, an Videos, an Artworks, dass quasi das im Gesamt, dass es eigentlich eher eine Kreativdirektion ist. Also, dass ihr eher, also der Begriff ist breiter geworden eigentlich. Mhm. Zumindest die Produkte, die mich inspirieren, sind alles Leute, die eigentlich Musik plus machen. Also die machen gute Musik, aber die machen auch sehr viel drumherum. Natürlich, wenn du die Großen nimmst, wenn du Drake nimmst, wenn du, also das sind ja krasse Performances inzwischen. Die hier haben, ich war vor 2 Tagen hier in L.A., das ist völlig absurd, was der für eine, ist auch ganz komisch, also es ist gar kein Konzert mehr so richtig, sondern es ist wirklich näher an Cirque du Soleil und damit meine ich nicht die Akrobatik, sondern die Aufführung, das ist eine Inszenierung am Ende. Cool. Und ist das, wie gehst du an sowas ran? Weil, also, du hast auch eine Tour, oder?
Genau,
im Oktober?
Ich spiele ab Anfang Oktober meine 3 Jahre später Tour. Und bei mir ist es auch so, also es ist natürlich am Ende immer eine Geldfrage. Ich denke, Drake hat da nochmal ein ganz anderes Budget und ganz andere Möglichkeiten.
Bisschen,
aber
klein bisschen mehr.
Klein bisschen mehr Budget als ich. Aber ja, mir ist das auch extrem wichtig, da meinen Input zu geben, mindestens Input zu geben, wenn nicht sogar aktiv mitzugestalten. Und damit das natürlich am Ende aussieht, wie ich mir das vorstelle, ist wieder das gleiche Thema wie vorhin mit der Musik, ne? Am Ende ist es meine Show und ich muss damit happy sein. Was wollte ich jetzt sagen?
Ich dachte kurz, die Internetverbindung ist weg. Das ist deine Show.
Es war nicht die Internetverbindung, es war mein Kopf.
Ja, sehr gut.
Der hat kurz ausgesetzt. Ja, auf jeden
kurzen
Fall.
Kurzen Stopp. Ja, und jetzt bist du wieder da.
Ja, war kurz Verbindung weg. Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch durch Social Media hat sich da, glaube ich, viel verändert, dass die Leute einfach viel mehr Möglichkeiten haben, auch ihre Kreativität rauszulassen. Sei es Fotos oder Videos, Instagram, TikTok, was auch immer. Diese Möglichkeit, das, was man kreiert, auch zu präsentieren, ist einfach ganz anders als früher. Und deswegen ist es, glaube ich, auch viel, viel mehr so geworden in die Richtung, dass die Künstler auch viel mehr verantwortlich sind für das Ganze drumherum.
Glaube ich auch, aber ich würde schon sagen, ich würde mich deine Meinung zu interessieren, dass man nicht so sehr drauf hören sollte, was andere Leute dazu sagen. Ich finde, dass quasi in der Kreation durch Social Media, durch was auch immer es jetzt heute ist, was nicht zu verändern ist, und ich bin großer Freund davon, nicht darüber zu meckern, sondern die Chancen da drin zu sehen, genau das, was du gerade sagst, dass man Sachen rausbringen kann, dass man Leute erreichen kann, dass man aber auch leider gegebenenfalls zu sehr Trends folgt, zu sehr Einflüssen folgt und wir da zu der Frage zurückkommen, also du machst Musik für dich, du machst ein Konzert, ist schon ein bisschen was anderes. Das macht man ja schon, damit die ZuschauerInnen, die vor Ort sind, einen guten Abend haben. Also da soll es ja nicht nur drum gehen, dass dein Abend mega geil ist, sondern da geht es ja schon auch drum, dass das ein Spektakel wird,
ja,
für denjenigen, der da kommt. Und das sollte sich aber in der ganz puren Kreation, und das finde ich schon, also da wiederhole ich mich jetzt zum 7. Mal, das habe ich total von Musikern gelernt, dass die sich schon echt wenig reinreden lassen von Internetleuten. Also weißt du, so es ist ja eben nicht so, dass du sagst, hey, heute ist der 1.1. Hat jemand von euch da draußen eine Idee, was ich auf Zahnarzt oder Füllung reimt? Ja. Und wollen wir ein Thema zu Geld oder wollen wir eher zu, also weißt du, wenn das Feedback zur puren eigenen ersten Kreation sollte meines Erachtens eigentlich nicht von extern kommen, sondern das sollte man selbst machen.
Ja, voll. Aber die Möglichkeit einfach zu sagen, hier, das ist mein Look zum Beispiel. Das abgesehen von meiner Musik habe ich noch einen Look oder eine visuelle Vorstellung. Und die gehört für mich auch dazu und die möchte ich euch zeigen, dann ist eben diese Social Media eine sehr nützliche Plattform, um dieses Gesamtbild zu verfeinern. Oder weißt du, was ich meine?
Total. Und aber was ist mit Leuten, also glaubst du, jeder, wenn er genau hinhört, weiß, also jeder hat die innere Stimme und hat eigentlich Geschmack und weiß, das ist mein Look? Oder kann man das lernen? Oder also was ist mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel hier uns gerade zuhören und sagen, ja, ist ja schön und gut, Bowie weiß halt, wie er ins Soho-Haus reinlaufen soll und Paul weiß ja auch, wie er sich zeigen will oder nicht oder ob es ihm egal ist oder was auch immer. Ich weiß das nicht. Ich habe keinen klaren Geschmack. Ich weiß weder, welche Musik ich gerade perfekt gut finden soll, noch wie ich mich anziehen soll. Ich bin da nicht so gefestigt wie ihr.
Muss man
hat das jeder in sich?
Ich denke, dass sowas kann man auch über die Zeit verbessern. Kommt natürlich auch immer drauf an, wo man hin will. Ne? Sagt man jetzt, ich muss jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, muss ich on fleek aussehen, muss ich perfekt aussehen. Oder ist man der Typ, der auch in Badelatschen und kurze Hose zum Bäcker läuft und keinen Fick gibt, wie man aussieht. Ne? Das ist natürlich auch eine Charakterfrage.
Werbung.
Hey Paul, du, ich bin ja nicht so im Fahrradfahrgame. Aber ich würde es eigentlich gerne ändern. und am Wochenende vielleicht mehr Fahrradtouren machen und vor allen Dingen halt auch, wenn ich in Heidelberg bin, auf dem Weg zur Arbeit das Fahrrad gerne nutzen. Und da dachte ich, dass du als mein Arbeitgeber und leidenschaftlicher Radfahrer das doch bestimmt unterstützen würdest und wollte dich fragen, was hältst du denn von Jobrad?
Hey Natascha, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin ja leidenschaftlicher Fahrradfahrer geworden, war es auch früher immer. Ich fahre mehrmals die Woche Rennrad und sonst Sunset Rides und Einkaufstouren. Das ist ja einer der Gründe, warum wir nach Newport Beach gezogen sind, weil es einer der wenigen amerikanischen Orte ist, wo man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Und ich bin ja dein Arbeitgeber. Es gibt eine super Lösung dafür. Jobrad ist eine super Idee, denn dort spart man bares Geld. Du kannst dein Traumrad bis zu 40% günstiger leasen, egal ob Stadt-, Renn- oder Lastenrad. Und noch dazu muss es, wie gesagt, nicht nur für den Arbeitsweg genutzt werden, sondern es ist auch für alle Fahrten in der Freizeit da. Und eins kann ich dir sagen, sowohl für den Arbeitsalltag als auch für die Freizeit ist mein Fahrrad und dann zukünftig vielleicht auch dein Fahrrad eine absolute Bereicherung. Jobrad ist Marktführer mit der größten Erfahrung, hat schon über 1,5 Millionen Diensträder verleased und du erreichst immer jemanden, wenn es mal Probleme gibt. Denn der Service, der ist wirklich der beste. Für Infos zum Jobrad warst du bei mir als dein Arbeitgeber an der richtigen Adresse. Aber check doch auch gerne mal auf dein.jobrad.org alle Infos ab. Und ich packe dir den Link nochmal in die Shownotes.
Mega, danke dir. Damit werde ich auf jeden Fall noch der Profi-Radfahrer, das sage ich dir.
Das war's mit Werbung.
Ich bin da ziemlich entspannt. Das heißt, ich seh nicht immer so aus wie im Soho aus. Ich laufe auch ganz normal rum.
in Badelatschen. Hey, nee, ich finde, also es ist ja alles einfach ein hochinteressant, und das sind ja schon auch die Gespräche, die ich hier führen will bei AWFNR, darüber, wie, also die ultimative Frage ist ja, wie wird man glücklich, wie wird man zufrieden? Die hast du beantwortet und die hast du voll geil beantwortet, finde ich. Also weißt du, so man merkt, woher das kommt und man merkt auch, dass du an einem guten Ort bist. Also du kannst kreieren, du hast Leute, die dir vertrauen, kannst auch gestalten. Also du bist relativ frei in dieser Sekunde, yeah. und hast keine externen Faktoren, die dir das so einschneiden, dass du das halt vielleicht nicht mehr kannst.
Ja, Gott sei Dank.
Das ist was, worauf man durchaus auch stolz sein kann. Worüber wir nicht geredet haben, und das ist das allerletzte, was ich hier vielleicht noch kurz mal streifen will. Gibt's Zufälle? Gibt's Glück? Also gibt's auch Momente, wo du sagst, ja, natürlich war das, also weil ich persönlich muss sagen, dass der größte Faktor auf meinem Weg zum Ruhm war Zufall und Glück. Mhm. Aber natürlich kann man dem eine größere Chance geben, wenn man an den richtigen Orten zur richtigen Zeit genau. ist. Also dass, wenn man sich mit den richtigen Leuten umgibt, wenn man sich genug Mühe gibt, wenn man genug am Start ist und sich beweist vielleicht auch, ohne eben immer darüber nachzudenken, was habe ich jetzt davon, wo ist meine Bezahlung, wo ist mein, aber warum sollte ich das jetzt machen, sondern erstmal einfach nur, um irgendwo auf den Radar von Leuten zu kommen. Was für eine Rolle hat Glück bei dir und Zufall gespielt in deinem Weg zum Ruhm?
Ich glaube, dass das, was einem wie Glück oder einem Zufall manchmal vorkommt, einfach Verkettungen von Umständen sind, die man selber gelenkt hat. Das heißt, es kommt einem zwar vor wie Glück, man hat aber viel mehr damit zu tun, als man vielleicht denkt im ersten Moment. Weil so wie du sagst, wenn man den Weg nicht gegangen wäre und diesen Person nicht kennengelernt hätte oder das nicht gesehen hätte, das nicht mitbekommen hätte, dann können Situationen nicht entstehen. Bedeutet, wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzt, kann man auch nicht viel Glück haben. Deswegen ist Glück immer mit Arbeit und Einsatz verbunden für mich.
Und auch mit raus aus der Comfortzone? Also
unbedingt. Das ist ja das Ding, so. Wenn es einfach wäre, könnte es jeder machen. Aber man muss unbedingt immer raus aus der Comfortzone, sich selber challengen.
Gibt's was, erinnerst du irgendwas, kommt dir irgendwas in den Kopf, wo du sagst, okay, das war schon, damals war es mutig, das, was du Liebe nennst, rauszubringen und ganz viele Leute haben gesagt, das ist scheiße oder was auch immer und dann hat dadurch aber der Erfolg dir recht gegeben hinten raus und hast du viel rausgezogen oder, also ich denke gerade irgendwas nach. Kommt irgendwas in deinen Kopf, ja, wo es gibt, eine Rolle gespielt hat?
Ja, einige Moves, die ich gemacht habe, von denen mir viele Leute abgeraten haben, aus den verschiedensten Gründen. die ich dann trotzdem durchgezogen habe, meinem Bauchgefühl, wie du so schön gesagt hast, einfach immer gefolgt bin. Und es hat sich in den meisten Fällen dann im Nachhinein als richtig erwiesen, dass ich diese Moves gemacht habe und diesen Weg gegangen bin. Da gab es auf jeden Fall einige Momente, ja.
Okay, hör auf dein Bauchgefühl, haben wir hier gelernt. Hey, Bowie, vielen Dank, dass du dich hier mit mir ein bisschen unterhalten hast.
Ich danke dir.
Tour ist im Oktober, neues Album kommt im September. Genau. Was wird da zu erwarten sein? Ist das eine ähnliche Konstellation wie alte Alben? Ist irgendwas ganz, ganz neu? Ist es, was hast du dir dabei gedacht? Ich will jetzt sofort den Song vom 1.1. hören, von Silvester danach.
Den schicke ich dir später.
Das interessiert mich sehr. Genau. Und was kann die Leute, also warum sollte man auf Tour auch kommen?
Ja, ich habe sehr lange gesessen an diesem Album, so lange wie noch nie. Habe wirklich versucht, das Beste aus mir rauszuholen, eine sehr musikalische Platte zu machen, die viele verschiedene Facetten aufweist und wo man wirklich Spaß hat als Musikfan, sich das Ding anzuhören. Und die Tour wird auch grandios. Also ich bin gerade auf Hochtouren am Planen. Wir arbeiten an dem Bühnenbild, an der ganzen Show gerade. Es werden alte Sachen auf neue Sachen treffen. Es wird ein riesen Mix an bombastischen Songs. Und ich freue mich extrem drauf, weil ich so lange nichts gemacht habe, nicht auf Tour war. Ich freue mich auf alle, die kommen. Leute, es wird ein Fest.
Schönen Abend dir. Vielen Dank, dass du hier ins Telefon gegangen bist.
Vielen Dank.
Sehr inspirierend. Es ist wirklich echt immer geil, so Leuten, die ganz andere Sachen machen, auch zuzuhören. Und am Ende hat man doch auch ein paar Gemeinsamkeiten, wie man so Dinge sieht, glaube ich. Und das finde ich immer echt faszinierend und so weiter. Natürlich, hallo Hip-Hop. 50 Jahre Hip-Hop, Riesenthema.
Yeah.
Ist ja jetzt, hast du dieses Konzert gesehen in New York?
Nee, nicht wirklich.
Hast du darüber gelesen? Völlig absurd.
Ich habe letztens mit Aria drüber gesprochen, aber ich habe es selber mir noch nicht reingezogen. Muss ich mal machen.
Wer da alles gespielt hat. Also ich meine, da hat irgendwie Nas mit featuring Lauryn Hill und Fugees, okay, und von Kool G, also so die und das alles in 24, aber auch Lil Wayne und bla. Mhm. Also so, es ist so, es war so ein 24 News Stunden, ja, echtes Hip-Hop. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das in Deutschland bedeuten würde. Also ob dann da MC René ein bisschen freestylt vor der Bühne und der Wolf auch noch ein paar Sachen macht. Oh Gott. Naja. Aber ja, und gab's ja schon mal. Es gab so ein Hip-Hop-Medley im, ich glaube, waren es die Oscars? Ich weiß nicht, irgendwo Grammys, glaube ich, gab's dann, wo es echt, also da gucke ich dann immer mit großen Augen auf die amerikanische Vorbild-Hip-Hop-Kultur, die da echt nochmal geiler ist als wir Deutschen, ja, muss man schon einfach genauso sagen. Wobei, hey, Smack ist jetzt auch langsam da. Wegen so Leuten wie euch und auch wegen Rin und wie sie alle heißen, die finde ich schon alle auch echt geil. Voll gut.
Geil.
Ja. Beste Grüße, schönen Abend dir.
Danke dir, Paul. Bis bald.
AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.